Auf Pfingsten hin beschäftigen wir uns nun mit dem Heiligen Geist. Und um es gleich vorweg zu sagen, man könnte sehr, sehr viel über den Heiligen Geist sagen, mehr als wir in diesem Sonntagsquattro ansprechen werden. Und aus dieser Fülle heraus habe ich 4 Themen gewählt, 4 Aspekte, die wir in 4 Sonntagen behandeln werden. Aber wenn ihr denkt, ja, man könnte noch viel mehr dazu sagen, finde ich okay, genau, finde ich auch, aber man kann nicht immer alles sagen. Ich versuche einfach einige Punkte, die ich wichtig finde, zu vertiefen. Manchmal ist es gut, wenn wir, also dieses Wort weniger, manchmal ist weniger mehr. Also wenn wir einen riesen Wusch von Gedanken haben und dann irgendwie gar nicht mehr wissen, wo ist jetzt eigentlich der Punkt. Und ich möchte einfach so 4 Akzente setzen in diesem Sonntagsquattro. Das Sonntagsquattro heißt ja Kraft von oben. Genau so charakterisiert Jesus den Heiligen Geist, denn kurz vor Himmelfahrt sagte er zu seinen Freunden: Ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Also die Kraft aus der Höhe, die Kraft von oben wird euch zurüsten. Jesus hat also den Heiligen Geist selber als eine Kraft bezeichnet, eine Kraft, die von oben kommt. Ohne diese Kraft von oben werden wir alle nicht hier. Wir wären nicht hier. Niemand von uns hätte je das Evangelium gehört. Vielleicht einige Forscher hätten irgendwann mal gesehen, da gab es vielleicht mal in Palästina gab es mal so eine Bewegung. Bis heute ist der Heilige Geist damit beschäftigt, dass sich das Evangelium verbreitet. Und er ist der Hauptbeteiligte an dieser Ausbreitung des Evangeliums. Am Pfingsten sagte, also zur Vorbereitung auf Pfingsten sagte Jesus seinen Jüngern: Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall, sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Kraft des Heiligen Geistes wird euch befähigen, Zeuge zu sein. Zeuge meiner Auferstehung, Zeuge des Evangeliums. Und wenn wir diese Jünger kennen und so lesen das Evangelium, sie kennenlernen, dann muss man schon fragen, wie war das möglich? 12 Männer, einer hat sogar Jesus verraten, haben wir noch einen dazugewählt, haben begonnen, das Evangelium zu verbreiten über die ganze Erde, und heute sitzen wir in Zürich und hören das Evangelium. Das ist unglaublich. Weltweit. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Es gibt immer viele, die sagen, wie schlimm das ist, dass es so viele verschiedene christliche Gruppen gibt. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das faszinierend, dass es viele verschiedene christliche Gruppierungen gibt, die unabhängig voneinander organisiert sind und dasselbe glauben. Dasselbe glauben. Das finde ich faszinierend. Ich wäre viel kritischer gegenüber einer Organisation, die das Recht beansprucht, einzige wahre Lehre zu bringen. Und alle, die einen anderen Namen haben, würden alles falsch bringen. Das würde mich viel, viel vorsichtiger machen. Was mich, als ich jung war im Glauben, faszinierte, als ich an einem Missionskongress war, Mission war das damals, eine der ersten Missions. Und da war eine riesige Missionsausstellung, das war für mich eigentlich etwas Neues. Das hat mich fasziniert. So viele verschiedene Missionen, die so unabhängig voneinander organisiert sind, haben eigene Strukturen, eigene Statuten, eigene Rechtsformen und alle arbeiten am selben Werk. Das ist nur möglich, weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist und das Evangelium verbreitet. Ohne die Kraft von oben wäre die Verbreitung des Evangeliums in der Art und Weise, wie wir es heute haben, nicht möglich. Es gäbe nicht Weltumspannen über den ganzen Erdball Christen, die mit Überzeugung und Freude an Jesus glauben. Das wäre nicht denkbar. Wo nicht eine Organisation dahinter steckt, die die Leute peitschen muss. Ich hoffe, ihr kommt ja auch freiwillig, oder? Und ich hoffe nicht, dass ihr kommt, weil ihr denkt, wenn ich regelmäßig komme, komme ich in den Himmel. Sondern ich hoffe, dass ihr kommt, weil ihr denkt, da kann ich Gemeinschaft pflegen mit anderen Geschwistern. Da kann ich Gott anbeten, ihm danken. Und da kann ich in meinem Glauben vorwärts kommen und fester werden. Der Geist Gottes, die Kraft Gottes von oben, ist im Leben jedes Gläubigen wirksam. Ohne den Heiligen Geist kann man sich eigentlich gar nicht als Christ bezeichnen. Das ist ein Unsinn. Wir haben es ja gehört. Wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Es geht einfach nicht. Ist widersinnig. Ein Christ ohne Heiliger Geist ist wie ein Auto ohne Motor. Es sieht aus wie ein Auto. Aber ich weiß nicht, wer von euch ein Auto ohne Motor kauft. Es ist unbrauchbar. Kann man vielleicht vor das Haus stellen, dass der Nachbar denkt, ich habe einen flotten Schlitten, aber da ist nichts drin. Da geht nichts. Ein Beispiel für die Frauen. Eine Küche ohne Gas, Wasser und Strom. Die kann noch so schön sein. Ihr könnt alles schön versorgen, aber ihr könnt nichts kochen. Oder ein Fernseher ohne Empfang. Da kann der teuerste Flachbildschirm könnt ihr kaufen für 30, 40, 120.000 Franken. Ihr habt keinen Empfang, das nützt euch nichts. Ein Christ ohne Heiliger Geist hat keinen Empfang. Das ist gar kein Christ. Verdient den Namen nicht. Ihr könnt ja selber noch Beispiele suchen. Und heute werden wir sehen, dass die Kraft von oben lebendig macht, neues Leben schafft. Jesus selbst sagte, nach einer klaren Unterweisung, die sogar die Jünger schockierte und sie begannen zu murren, was das denn überhaupt soll, sagte Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es geht um Leben. Der Geist macht lebendig und so ist auch der Titel unserer heutigen Botschaft. Das wollen wir jetzt etwas genauer betrachten. Der größte Feind des Menschen ist ja bekanntlich der Tod. Der Tod stellt alles in Frage. Alles. Wenn ich erfolgreich bin, ein schönes Leben habe, eine wunderbare Familie, ein super Haus gebaut und dann sterbe ich, ist alles in Frage gestellt. Alles. Verliere alles. Das ist der Feind des Menschen, der Feind Nummer eins. Die Schlange sagte zwar zu Eva, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Und wir wissen, das war eine glatte Lüge. Eva starb zwar nicht sofort, aber die Beziehung zu Gott ging in Brüche und das bezeichnen wir als geistlichen Tod. Und später starb Adam und Eva und all ihre Nachkommen bis zum heutigen Tag und jeder von uns hier drin, wenn Jesus nicht vorher kommt, wird sterben. Es ist so. Bei den Abdankungen weiß ich immer, wenn ich eine Abdankung halte, einer in diesem Raum, wo ich heute die Abdankung halte, wird der Nächste sein. Garantiert. Es ist absolut sicher. Außer Jesus kommt vorher, sonst wird jeder von uns sterben. Es gab genug Menschen, die dachten, sie wären unsterblich. Alle gestorben. Alle. Später werden wir alle sterben. Und Paulus erklärt das so, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wegen dieser Sünde, die zum Tod führt, also zum geistlichen wie zum körperlichen Tod, musste Jesus sterben. Wie wir in Ostern gefeiert und gehört haben, ist Jesus nicht im Grab geblieben, sondern er wurde auferweckt, er ist auferstanden. Und kann mir jemand sagen, wie das geschehen ist? Wie ist Jesus auferstanden? Ja, perfekt. Rudi weiß das immer. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Geist, der in uns wohnt, ist der Geist, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist, der Jesus auferweckt hat, ist der, der in uns lebt. Man muss sich das mal vorstellen. Wie der Heilige Geist Jesus vom Tod auferweckt hat, so hat der Heilige Geist uns zu einem neuen Leben erweckt. Es ist derselbe Geist am Werk. Die Bibel verwendet für diesen Vorgang einen ganz starken Ausdruck, der keinen Zweifel offen lässt, wie radikal die Erweckung verstanden werden muss. Wisst ihr, wie das die Bibel bezeichnet? So radikal. Was geschieht, wenn ein Mensch erweckt wird durch dieselbe Kraft, durch die Jesus zu neuem Leben erweckt wurde? Was geschieht da? Wie? Ja, das kommt auch noch. Aber es ist ein Bild. Ein ganz starkes Bild. Wiedergeburt. Das kennen wir ja alle, wir sind alle geboren. Und es wird wiedergeboren. Jesus sagte zu Nikodemus: Du musst von Neuem geboren werden. Also Wiedergeburt, wiedergeboren, das ist etwas ganz Neues angebrochen. Das ist wirklich ein neues Leben, neue Lebendigkeit entsteht da. Von Neuem geboren oder von Gott geboren, wie es auch im Johannesbrief heißt. Und Paulus beschreibt das seinem Mitarbeiter, was da geschieht, folgendermaßen. Er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. So viel zum Thema Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und wie hat er das gemacht? Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Nur so. Nur so. Keine Werke. Keine Gesetze. Keine Arbeit. Nichts abverdienen. Es ist geschehen, das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Das heißt nichts anderes als das Wiedergeburt, dieses neue Leben, diese Lebendigkeit einzig und allein von Gott her zu uns kommt. Gott macht uns lebendig. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. So funktioniert das. Bist du schon zu diesem neuen Leben erweckt? Hat dich Gott durch den Heiligen Geist lebendig gemacht? Oder bist du einfach religiös wie jeder Mensch? Übrigens, es ist interessant, ich bin jetzt an einem Buch lesen, so ein Atheist, der da alles versucht zu erklären. Jetzt bin ich gerade an diesem Kapitel, wo es über Religion geht. Und interessanterweise sagt er auch, dass sie selbst, und da ist er ja sehr ehrlich, dass der Mensch von Geburt an dualistisch ist. Das heißt, er unterscheidet zwischen Materie und Geist. Das findet er natürlich als Atheist nicht besonders nett. Und dann forschen sie, wie sie das evolutionär erklären können, warum der Mensch so religiös ist, weil in ihren Augen macht die Religion gar keinen Sinn. Das ist etwas überflüssig. Und Evolution schafft die überflüssigen Dinge ab, ist ja nur auf Nutzen aus. Also sie fragen sich dann, warum ist das religiöse Empfinden des Menschen so stark? Interessant. Also mit den Erklärungen bin ich natürlich nicht einverstanden, aber... Aber ich finde es interessant, dass das genau stimmt, dass der Mensch von Grund auf, von Geburt an, ein religiöser Mensch ist. Und jetzt ist die Frage, bist du religiös? Findest du toll, wenn Leute beten und singen? Findest du es toll, mal wieder eine Predigt zu hören? Oder bist du wiedergeboren? Zu neuem Leben erweckt? Ein neuer Mensch geworden, durch die Kraft Gottes. Und welche Auswirkung diese Wiedergeburt, also die Erneuerung durch den Heiligen Geist hat, beschreibt Paulus folgendermaßen. Wenn nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen, mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Ihr habt das Leben bekommen. Ihr seid lebendig geworden. Auch wenn ihr noch sterben werdet, aber im Grunde seid ihr lebendig geworden. Und vielleicht möchtest du gerne wissen, wie du den Heiligen Geist bekommen kannst. Wie diese Wiedergeburt ganz konkret geschehen kann. Die Beantwortung, diese Frage beantwortet Petrus selbst an Pfingsten. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Heute kannst du das in einem einfachen Gebet tun. Dann wirst du vom Tod zum Leben erweckt. Dann geschieht das. Ein Gebet, ein aufrichtiges. Es ist keine Leistung, weil die Wiedergeburt etwas ist, was von Gott her geschieht, nicht von uns. Und wenn wir das tun, was Petrus hier sagt, wenn wir nun Christus kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und das ist der große, große Unterschied von unserem Glauben zu anderen Religionen, dass Gott uns komplett verändert, dass Gott uns lebendig macht, dass wir nicht ein Gesetzesbuch in die Hände gedrückt bekommen. Heute kannst du das mit einem einfachen Gebet tun. Dann wirst du vom Tod zum Leben erweckt. Jesus sagt es deutlich, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Er ist zum Leben erweckt worden. Wer das tut, der wird lebendig. Lebendig sein heißt auch frei sein. Wo der Heilige Geist in uns, so sind wir von unseren Zwängen befreit worden. Und zwar geht es hier um den Zwang, durch eigene Kraft so zu leben, dass es Gott gefällt. Das geschieht meistens durch die Einhaltung verschiedener religiöser Praktiken. Sei es, dass ich einen Talisman habe, wo ich weiß, der muss in meinem Auto sein. Wenn ich den nicht habe, fahre ich keinen Meter. Sei es das irgendein Ritual, das ich machen muss, das sind dann oft auch Zwangshandlungen, die wir vornehmen, wo wir denken, wenn ich das nicht mache, dann passiert mir etwas und so weiter. Es können auch ganz andere religiöse Dinge sein, die wir einhalten und die uns binden. Das ist übrigens auch der Vorwurf, jetzt auch in diesem Buch, an dem ich im Lesen bin, ist der Vorwurf an das religiöse Leben, dass sie den Menschen in Zwänge hineinsteckt. Und dass sich der Mensch durch diese Zwänge eigentlich das Leben vermisst. Und damit hat er eigentlich gar nicht so Unrecht. Das geschieht tatsächlich viel mit religiösen Praktiken. Dass die das Leben richtig eingrenzen, richtig einzwängen. Und kann kaum mehr atmen. Und sie sagen, sie können nicht verstehen, dass hochintelligente Menschen sich in solche Zwänge hineingeben, sich von weiß ich was für komischen Göttern niederwerfen. Es sind Zwänge, in die wir hineinkommen, von denen uns Gott befreit. Im Judentum bedeutete das, dass man das Gesetz des Mose peinlichst genau halten musste und dann noch alle zusätzlichen Vorschriften, die sie sich aufbauten, was kaum jemandem gelang. Das gar nicht möglich war. Jetzt ist aber Schluss mit diesen hoffnungslosen Bemühungen. Der Heilige Geist zieht uns die Zwangsjacke der religiösen Gesetze aus. Paulus meint, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Das ist etwas Neues. Wir werden nächsten Sonntag etwas genauer auch noch auf das eingehen, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Es ist erstaunlich, wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr in den Briefen lest, wie radikal die Bibel davon ausgeht, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Ganz selbstverständlich. Da gibt es kein Wenn und Aber. Er wohnt in uns. Eine neue Qualität der Freiheit ist in unser Leben gekommen. Das ist möglich, weil nun Gott durch seinen Geist in uns lebt. Dadurch befähigt uns Gott selber, dass wir ihm dienen können. Wie Paulus den Korinthern schreibt, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftliche, niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Durch den Heiligen Geist ist das Wirklichkeit geworden, was Gott bereits schon im Alten Testament ankündigte. Ich werde Ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Das finde ich eine wunderbare Sache. Diese Herzoperation, das finde ich einfach so ein super Bild. Wir haben ja so viele Schwierigkeiten, wenn wir Herzen transplantieren. Da kann so viel passieren, kaputte Herzen, dann setzen wir so einen Ersatzteil ein von jemand anderem, der dann nicht mehr lebt. Und das hat so viele Komplikationen, gibt das. Und diese Herzoperation, die Gott macht, null Nebenwirkung, null Komplikationen. Das ist eine komplette Transplantation. Da wird wirklich neues Leben geschaffen. Und tatsächlich ist das, was Gott uns wünscht für unser Leben. Jetzt sind wir also in der Lage, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir sind nicht gesetzlos, wir haben nicht keine Ordnungen mehr. Aber wir verstehen sie. Wir wissen, warum sie wichtig sind. Wir können so leben. Wir können auch das leben, was wir gerne möchten, was uns wichtig ist. Und das natürlich nur, wenn wir das möchten. Denn der Heilige Geist nimmt uns nicht in Geiselhaft. Das ist ja das, was wir immer so wünschen und was wir uns vorstellen, wenn wir von der Kraft Gottes sprechen, stellen wir uns vor, dass der Heilige Geist uns in Geiselhaft nimmt. Dass er uns einfach so steuert, wie er will und wir dann Pieps und Paps nur noch sagen können, stimmt nicht. Stimmt nicht, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Wir sind nicht in der Geiselhaft des Heiligen Geistes, sonst würde das manchmal bei uns auch ganz anders aussehen. Dann gäbe es keinen Neid mehr bei uns. Dann würden wir einander immer nur helfen. Da gäbe es keine Spannung, keine Auseinandersetzung, weil wir ja ferngesteuert wären. Weil wir ja dann, wie wir uns das vorstellen, unsere Persönlichkeit ausgeblendet würde, aber das ist nicht der Fall. Wir können also tatsächlich den Heiligen Geist in uns haben und ihn nicht wirken lassen, werde ich dann auch noch in einer Predigt vertiefter darauf eingehen. Aber wenn der Heilige Geist uns in Geiselhaft nehmen würde, können wir nicht von Freiheit sprechen. Dann wäre es keine Freiheit, sondern würden wir von einem Zwang in einen anderen kommen. Paulus sagt sogar den Galatern, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Oder man kann es auch noch anders sagen, seid ihr wirklich so blöd? Mit der Kraft des Heiligen Geistes hat es begonnen und jetzt, was macht ihr? Jetzt wollt ihr mit eigener Kraft ans Ziel kommen. So ein Blödsinn. Um nochmals zum Bild des Autos zu kommen. Ihr habt eine super Karre vor dem Haus und ihr seid so blöd und stößt sie, statt dass ihr Gas gebt. Ihr schiebt die im Dorf rum und jeder denkt, der spinnt. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Warum sitzt denn der nicht ins Auto und fährt? Ein Auto ist doch zum Fahren da. Nein, der stößt sie. So blöd. Und das sagt der Paulus. Ihr habt mit der Kraft des Geistes Gottes begonnen und wollt es mit eigener Kraft fertig machen. Das ist ja ein Stress. Natürlich haben wir dann ein Burnout. Natürlich klappen wir zusammen. Natürlich schaffen wir nicht alles. Natürlich haben wir Ängste, wir würden zu wenig tun und so weiter, wenn wir es aus eigener Kraft machen müssen. Nein, es ist aus der Kraft Gottes. Spurgeon vergleicht das mit einem Eisen, das geformt werden muss. Er sagt, nimm ein kaltes Eisen und versuche es zu bearbeiten, lege es auf dem Amboss und nimm einen schweren Hammer und schwing den Hammer mit voller Kraft auf dieses Eisen. Und das Einzige, was du erzielen wirst, ist, dass es einige Dellen und einige Beulen gibt, vielleicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Wenn du das Eisen formen willst, musst du es ins Feuer halten, bis es weich wird und dann lässt es sich formen. Und so ist das auch mit unserem Leben. Willst du die Kraft des Heiligen Geistes erleben, ist das nur möglich, wenn du dich seinem Einfluss aussetzt. Wenn du das zulässt, dass er zum Wirken kommen kann, weil der Heilige Geist eben nicht besitzergreifend ist. Er zwingt uns nicht. Er sagt nicht, du musst jetzt das und das, sondern wir können, sind in der Lage zu sagen, nein, das interessiert mich jetzt nicht, was Gott sagt. Und ihr alle seid heute Morgen gekommen und eigentlich, was ihr macht, ist, dass ihr euch ganz bewusst dem Einfluss des Heiligen Geistes aussetzt. Ihr wusstet, heute werden wir eine Predigt hören, die wird vermutlich irgendetwas mit dem Wort Gottes zu tun haben. Was mit dem Wort Gottes zu tun hat, hat zwangsläufig immer auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich möchte mich heute Morgen diesem Einfluss aussetzen. Das finde ich super, gratuliere euch, dass ihr gekommen seid. Das ist schon mal gut. Eigentlich müsste ich ja das denen sagen, die alle jetzt noch im Bett sind. Sie hätten kommen sollen, um sich bewusst diesem Einfluss auszusetzen. Aber ich habe keine Anlage in diese Zimmer. Wir sind nicht verkabelt. Sich dem Einfluss aussetzen, das kann sein, indem wir eben hier in den Gottesdienst kommen, indem wir in der Bibel lesen, beten, Gemeinschaft mit Christen pflegen, unseren Kleingruppen. Einfach überall da, wo wir uns dem Einfluss Gottes aussetzen. Denn dann kann er uns beeinflussen und unsere Herzen erweichen. Und dann kann er uns formen und gestalten. Und dann kommt die Kraft zum Tragen. Es ist also nicht so, dass die Kraft Gottes zum Tragen kommt, indem dass ihr jetzt alle nach Hause geht und sagt, oh, bitte, bitte, ich möchte jetzt die Kraft erfahren. Dann sitzt ihr da und wartet, bis dann dieser Stromschlag von oben kommt. Er kommt nicht. Er kommt nicht. So macht das Gott nicht. Es funktioniert anders. Es funktioniert, indem wir uns seinem Einfluss aussetzen. Und wenn wir dann das tun, was wir verstehen, was uns Gott erkennen lässt. Man kann das auch mit einem Wort ausdrücken, das wir nicht immer so gern hören, aber das halt auch in unserem Glaubensleben doch ein wichtiges Wort ist. Und dieses Wort heißt Gehorsam. Dass ich eben das, was mir Gott zeigt, auch tue und dann werde ich die Kraft Gottes erleben. Dann werde ich auch sehen, dass das, was Gott sagt, zutrifft. Also wir wollen bestimmt alle in der Kraft des Heiligen Geistes leben, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod erweckte, lebt in uns. Nur schon das ist mal irgendwie schon als Gedanke extrem faszinierend. Derselbe Geist, der Jesus zum Leben erweckte, ist derselbe Geist, der in uns lebt, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Wir selber werden durch diesen Geist zum Leben erweckt. Der Heilige Geist erweckt in uns das Leben, indem er selber in uns zu uns kommt, in uns lebt. Und damit werden wir uns eben nächsten Sonntag noch intensiver beschäftigen, wo es um die Gemeinschaft geht. Gott lebt in mir. Das ist eine ganz umwerfende Tatsache. Gott lebt in mir. Unsere Bestimmung gemäß können wir nur leben, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Denn nur da wird unser Leben, so wie sich Gott gedacht hat, wieder vollkommen. Jesus sagte einmal, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Ich finde das ein hervorragendes Bild. Ströme lebendigen Wasser. Ihr merkt vermutlich, dass es einer von meinen 1000 Lieblingsversen ist. Ströme lebendigen Wasser. Überfließen. Überfluss. Das ist ein Bild des Überflusses. Ströme lebendigen Wassers. Da gibt es Überschwemmungen. Es strömt und strömt und strömt. Ströme lebendigen Wassers werden aus dem Inneren fließen. Wie kann man Lebendigkeit noch besser beschreiben als mit diesem Bild des Ströme des lebendigen Wassers? Vielleicht habt ihr eine Idee, ich habe noch keine. Ich finde, Jesus hat das gut gemacht. Gutes Bild benutzt. Ströme lebendigen Wassers. Wer an Jesus glaubt, aus dem sprudelt das Leben. Das heißt nicht, dass wir immer happy sind, immer so auf 180, immer die glücklichsten Menschen. Christsein heißt nicht, immer happy sein. Christsein heißt nicht, so ein Keep-Smiling-Gesicht zu haben. Christsein heißt auch trauern, heißt leiden, heißt weinen, heißt lachen. Eben alles, was zum Leben gehört. Aber es ist eben Leben, das sprudelt. Leben sprudelt nicht nur, wenn es glücklich ist. Leben sprudelt auch, wenn es leidet. Aber es sprudelt. Ströme lebendigen Wassers kommen auch von innen heraus. Und wer ist dieser Lebensspender? Dumme Frage, ja? Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Aus denen, die an Jesus glauben, die den Heiligen Geist bekommen, die haben diese Lebendigkeit, dieses sprudelnde Leben in sich, das überfließt, egal in welcher Lebenssituation. Bist du dir dessen bewusst, dass die Kraft von oben bereits in dir wirksam ist, wenn du Christ bist? Das heißt, du musst gar nicht warten, bis sie von oben kommt, sie ist in dir drin. Deshalb kannst du lange warten, bis sie von oben kommt. Weil sie ist schon von oben gekommen bei deiner Wiedergeburt. Die Frage ist, ob diese Kraft in dir zur Entfaltung kommt. Das ist die Frage. Da werden wir uns dann auch noch Gedanken machen. Aber die Kraft wohnt in uns. Das finde ich enorm faszinierend. Und ich möchte euch wirklich einladen, nächsten Sonntag zu kommen, weil ich das dann wirklich ziemlich vertiefen will. Weil ich finde das etwas vom Faszinierendsten in unserem Glauben, diese Wirklichkeit, dass der Heilige Geist in uns drin wohnt. Du bist lebendig, weil der Heilige Geist in dir lebt. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du auch über den Heiligen Geist uns gelehrt hast und du hast den Jüngern gesagt, dass der Heilige Geist kommen wird und dass der Heilige Geist in uns wohnen wird und dass wir hier sind, dass wir gerne auf dein Wort hören und deinem Wort lesen, ist nur möglich, weil dein Geist in uns lebt oder weil wir von deinem Geist bewegt sind. Es gäbe keine Christen, nicht so viele Christen, wie heute weltweit sind, wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes am Werk wäre. Und ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst und schenke, dass wir dieses überquellende Leben immer wieder erfahren, sei es in der Not, im Leid, in der Trauer, sei es im Glück, der Fröhlichkeit, dass dieses Leben immer wieder Ausdruck findet, das von innen kommt und überfließt. Ich danke dir für das große Geschenk, dass Glaube nicht heißt, dass ich zuerst einmal 100 Gesetzesvorschriften zu beachten habe, sondern dass das zuerst einmal heißt, dass du in mir lebst, die Kraft von oben zu mir kommt und mich durchs Leben führt. Wir beten dich an, im Namen Jesu. Amen.